Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Den Sport hat Norbert Lehmann.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Und das sind unsere großen Themen heute. Schutz fürs Bundesverfassungsgericht. Eine Reform soll die Einflussnahme von Extremisten auf Deutschlands oberstes Gericht verhindern. Erste Rede nach Biden-Rückzug. Kamala Harris stellt vor ihren Anhängern zentrale Punkte ihrer politischen Agenda vor. Und bereit für Olympia. Deutschlands Basketballer zeigen sich gegen die USA in Bestform. Kapitän Dennis Schröder trägt bei der Eröffnungsfeier die Fahne. Wenn Sie finden, dass der Staat Ihre Grundrechte verletzt, können Sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Es ist ja dafür da, zu überwachen, dass die Grundrechte eingehalten werden. Was aber passiert, wenn extreme Parteien, sobald sie in der Macht sind, das oberste Gericht nach ihren Vorstellungen umgestalten? Um das zu verhindern, haben die Regierungsparteien zusammen mit der Union heute Gesetzesänderungen vorgestellt. Vor allem darum geht es in der geplanten Reform. Wie das Verfassungsgericht funktioniert und arbeitet. Das soll weitgehend im Grundgesetz verankert werden. Etwa die Zahl der Richterinnen und Richter, ihre Amtszeit und ihre Altersgrenze. So könnten diese Regelungen nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden, und zwar in Bundestag und Bundesrat. Momentan reicht der Politik theoretisch eine einfache Mehrheit, um Einfluss auf das höchste deutsche Gericht zu nehmen. Karl Hinterleitner.
Unabhängiger und unangreifbarer soll es werden, das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe. Resilienzstärkung nennen sie das in Berlin. Und Ampel wie Union wollen die Stellung des Gerichts mit mehreren Maßnahmen festigen.
Dazu gehören, wenn ich das kurz sagen darf, der Status des Gerichts als Verfassungsorgan, die Amtszeit der Richter, die Altersgrenze der Richter, die Zahl der Richter, die Anzahl der Senate.
All das soll künftig im Grundgesetz stehen, das nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern ist. Damit eine Minderheit im Parlament die Richterwahl nicht blockieren kann, soll es eine sogenannte Ersatzwahl geben.
Dass also ein anderes Wahlorgan, nämlich dann der Bundesrat, wenn der Bundestag keine Wahl vornehmen kann, die Wahl stattdessen vornehmen kann.
Vor allem Erfahrungen aus Polen waren warnendes Beispiel für die deutschen Parlamentarier. Dort hatte die PiS-Partei begonnen, Verfassungsgericht und Rechtssystem nach eigenen Vorstellungen umzuformen.
Wir haben in Osteuropa leider sehen müssen, wie schnell der Rechtsstaat abgebaut werden konnte. Und oft war der erste Schritt, dass die nationalen Verfassungsgerichte lahmgelegt wurden.
Die Reform sei darum dringend nötig als Schutz gegen Extremismus.
Also ich wollte auch noch mal sagen, dass eben diese vielleicht bisher eher abstrakte Gefahr, dass Parteien, die in Parlamenten sitzen, einfach den Laden brennen sehen wollen, dass das eine, sag ich mal, nicht mehr vollkommen abwegige Frage ist, dass diese Parteien relevant vertreten sein könnten.
Die Verfassungsreform muss noch in Bundestag und Bundesrat. Dort braucht sie jeweils eine Zweidrittelmehrheit.
Schauen wir uns das Ganze genauer an mit Sarah Tack aus unserer Rechtsredaktion. Sarah, warum ist es für jeden und jede so wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht geschützt wird?
Das Verfassungsgericht ist so zentral und der Schutz des Gerichts ist so zentral, weil das Erste, was Verfassungsfeinde angreifen, wenn sie an die Macht kommen, ist die Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit der Gerichte und vor allem die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts. Denn es ist die Kontrollinstanz in einer Demokratie. Und wir haben es in Ungarn und Polen erlebt. Es sind kleine Schrauben, an denen gedreht werden. Und es wirkt erstmal harmlos, Anzahl der Richter, Anzahl der Senate. Aber das kann ruckzuck dazu führen, dass ein Verfassungsgericht nicht mehr arbeitsfähig ist. Und deshalb ist der Schutz des Gerichts, der jetzt hier vorgenommen wird, so zentral.
Und wird dieses Ziel mit diesem Gesetzesvorhaben denn erreicht?
Ganz klar ja, denn die vielen Regeln, die wir aktuell schon haben, wie die Anzahl der Richter, die Anzahl der Senate und auch so eine simple Regel, dass die Urteile des Gerichts zu befolgen sind. Die Regeln stehen aktuell in einem einfachen Gesetz, das auch einfach geändert werden kann, nämlich mit einer einfachen Mehrheit. Und dadurch, dass diese Regeln jetzt im Grundgesetz verankert werden, können sie nicht mehr so leicht verändert werden, sondern nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit. Das heißt, dieses Vorhaben führt dazu, dass das Verfassungsgericht besser geschützt wird. Man muss aber auch ganz klar sagen, den perfekten, den absoluten Schutz, den wird es nicht geben.
Vielen Dank für diese Einordnung, Sarah Tacke. Blicken wir jetzt in die USA. Da hat Kamala Harris ihren Wahlkampf eingeläutet. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie nach dem Rückzug von Joe Biden die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden. Binnen eines Tages soll sie mehr als 80 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt haben. Mehr von Heike Slanski.
Kamala Harris verliert keine Zeit. Sie besucht nun ihr Wahlkampfteam, die Mitarbeiter, die sie von Joe Biden übernommen hat. Setzt Akzente, motiviert, gibt sich siegessicher. Gemeinsam kämpfen wir für den Aufbau einer Nation, in der jeder Mensch eine erschwingliche Gesundheitsversorgung hat, jeder Arbeitnehmer gerecht bezahlt wird. Der Aufbau der Mittelschicht wird ein entscheidendes Ziel meiner Präsidentschaft sein. In Windeseile sichert sich Harris hinter den Kulissen ihre Kandidatur. Die Mehrzahl der Delegierten hat sie bereits auf ihrer Seite und das Geld sitzt wieder locker. Sie verfügt über eine Rekordsumme an Spenden. Wir haben jetzt die Chance, eine positive, einzigartige und aufregende Vision von Amerika zu zeichnen, so wie es sein könnte. Der politische Gegner schaltet bereits Werbespots gegen Harris. Trump bezeichnet sie als dumm wie ein Stein. Sein Vizekandidat spricht abfällig über Biden und Harris. Die Geschichte wird Joe Biden nicht nur als einen Drückeberger in Erinnerung behalten, sondern als einen der schlimmsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Aber Harris ist 1 Million Mal schlimmer. Das Rennen zwischen einer ehemaligen Staatsanwältin und einem verurteilten Straftäter. Ich hatte mit Triebtätern, die Frauen missbrauchen, zu tun, mit Betrügern, die Konsumenten abzocken, mit Schwindlern, die gegen Regeln verstoßen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Glaubt mir, ich kenne solche Typen wie Donald Trump. Unterdessen will Joe Biden nach dem Rückzug seiner Kandidatur morgen Abend seine angekündigte Rede an die Nation aus dem Weißen Haus halten.
Die Direktorin des Secret Service ist zurückgetreten. Kimberly Cheadle zieht damit die Konsequenz aus dem versuchten Attentat auf Ex-Präsident Trump, bei dem der Secret Service für seinen Schutz verantwortlich war. Während eines Wahlkampfauftrittes war es einem Schützen gelungen, von einem nur rund 150 Meter entfernten Dach auf Trump zu schießen und ihm am Ohr zu verletzen. Mitten im Gaza-Krieg kommt diese Nachricht. Die beiden großen Palästinenserorganisationen, Hamas und Fatah, haben ein Ende ihres langjährigen Konfliktes vereinbart unter Vermittlung Chinas. Rückblick. 2006 gewann die Hamas die letzte palästinensische Parlamentswahl. Ein Jahr später kontrollierte sie den Gazastreifen komplett und verdrängte die Fatah. Die regiert seitdem nur noch im Westjordanland. Die Terrororganisation Hamas fordert, den Staat Israel zu zerstören und einen islamischen Staat zu errichten. Die Fatah tritt gemäßigter auf. Nun streben beide eine Einheitsregierung an. Susanna Santina.
Die chinesische Regierung feiert ihre Vermittlerrolle. 14 Palästinensergruppen einigen sich in Peking auf eine Interimsregierung für die Nachkriegszeit in Gaza, darunter die radikal-islamische Hamas und die als gemäßigter geltende Fatah, die sich damit offiziell versöhnen. Es gibt in unserem Abkommen viele gute Punkte, mit denen wir glücklich sind. Wir werden nicht zulassen, dass jemand unserer nationalen Einheit schadet. Das ist ein historischer Moment. Historisch zumindest, weil Fatah und Hamas seit Jahrzehnten als verfeindet gelten. Nach ihrem Wahlsieg 2006 vertrieb die radikal-islamische Hamas mit Gewalt die Fatah aus Gaza. Der israelische Außenminister kritisiert die jetzige Einigung scharf. Mahmoud Abbas umarmt Mörder und Vergewaltiger der Hamas und zeigt sein wahres Gesicht. Ich denke, diese Einigung wird nichts bringen. Für die meisten Israelis und die Regierung hat sich die Hamas disqualifiziert seit dem Terror am 7. Oktober. In Ramallah im Westjordanland, wo die Fatah regiert, ist dagegen die Zustimmung zur Hamas anhaltend hoch. Die Versöhnung sehen die meisten positiv. Ich finde das gut und sehr wichtig, dass wir Palästinenser zusammenhalten. Ich glaube, dass wir vereinigt auch bessere Chancen für Friedensverhandlungen mit Israel haben. Und in Khan Yunis im Süden Gazas wieder hunderte verzweifelte Menschen auf der Flucht. Nach palästinensischen Angaben wurden bei dem israelischen Luftangriff gestern mehr als 70 Personen getötet und rund 200 verletzt.
Bei Erdrutschen im Südwesten von Äthiopien sind mindestens 229 Menschen gestorben. Darunter Kinder und Schwangere. Wie die Behörden mitteilten, könnte die Zahl der Opfer noch steigen. Nach einem ersten Erdrutsch am Sonntag hatten Rettungskräfte gestern nach Überlebenden gesucht und wurden dabei von einer zweiten Schlammlawine verschüttet. Ausgelöst wurden die Erdrutsche durch schwere Regenfälle. Obwohl die Wirtschaft zurzeit schwächelt, hat der Bund im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Steuern eingenommen als vor einem Jahr. Insgesamt knapp 177 Milliarden Euro, berichtet das Bundesfinanzministerium. Das sind fast 5% mehr als im ersten Halbjahr 2023. Hinzu kamen rund 20 Milliarden Euro an sonstigen Einnahmen, wie Mautzahlungen oder Zinseinnahmen. Gleichzeitig sanken die Staatsausgaben, vor allem wegen geringerer Zinsen. Und jetzt geht es um unsere Atemluft. Damit sie sauberer wird, ist Deutschland nach EU-Recht verpflichtet, Schadstoffe ab 2030 deutlich zu reduzieren. Stickoxide beispielsweise von Autoabgasen um 65% gegenüber dem Jahr 2005. Ammoniak, das größtenteils in der Landwirtschaft entsteht, um 29%. Und Feinstaub, etwa von Reifenabrieb oder Holzheizung, um 43%. Doch die Bundesregierung tut dafür zu wenig, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Sie hat geklagt und heute Recht bekommen. Jan Henrich berichtet.
Gewohntes Terrain für die Vertreter der Deutschen Umwelthilfe. Bereits im Mai hatten sie hier vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit einer Klage in Sachen Klimaschutzpolitik Erfolg. Nun auch beim Thema Abgase und Feinstaub. Die Bundesregierung muss ihr Programm zur Reduzierung gesundheitsschädlicher Emissionen nachbessern, so das Gericht. Die zugrunde liegende Prognose sei fehlerhaft.
Weil teilweise nicht die aktuellsten Daten eingestellt wurden, die bis zur Beschlussfassung vorlagen, teilweise Veränderungen auch in gesetzlichen Regelungen nicht entsprechend berücksichtigt wurden.
Wie Deutschland die europäischen Grenzwerte umsetzt, wird im nationalen Luftreinhalteprogramm festgehalten. Die Berechnung dort etwas zu großzügig. Die Bundesregierung hatte beispielsweise den Ausstieg aus der Kohleenergie idealerweise bis 2030 und die Förderung des Ausbaus der Elektromobilität eingepreist. Doch ob Ersteres klappt, ist zweifelhaft. Die E-Auto-Förderung ist schon auf Eis gelegt. Nun muss zumindest nachgerechnet werden oder eben nachgeschärft.
Die Bundesregierung wurde heute dazu verurteilt, mehr zu unternehmen, die Luft sauber zu machen. Insbesondere im Verkehrsbereich und im Baubereich wurde ganz konkret angesprochen, dass mehr gemacht werden muss.
Viele Faktoren spielen theoretisch eine Rolle. Dieselfahrzeuge, Holzheizungen oder beispielsweise die Landwirtschaft. Ob oder welche Maßnahmen genau notwendig werden, ist offen. Aus dem Bundesumweltministerium heißt es, man werde die Entscheidung nun umfassend prüfen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.
Der Technologiekonzern Bosch will mit einer Milliardeninvestition seine Stellung im Bereich Klimaanlagen und Wärmepumpen ausbauen. Dafür soll binnen eines Jahres der entsprechende Geschäftszweig des US-Unternehmens Johnson Controls übernommen werden. Bosch strebt nach eigener Aussage eine führende Marktposition im Bereich Klimatechnik an und will sich weniger abhängig von der Autoindustrie machen. Aus Stuttgart Jasmin Astaki-Bardet.
Es ist ein Coup für das schwäbische Traditionsunternehmen. Stolz verkündet Bosch den größten Deal in der Unternehmensgeschichte. Für 7,4 Milliarden Euro wollen sie das Klimageschäft eines US-Riesen übernehmen.
Wir wollen das Gesamtportfolio ausbauen, insbesondere den Bereich Nicht-Automotive stärken.
Bisher ist Bosch abhängig von den Automobilkonzernen. Nun sollen auch Wärmepumpen und Klimaanlagen Teil des Kerngeschäfts werden. Als Folge des Klimawandels steige die Nachfrage.
Wir reden hier von einem Markt, der weltweit um ca. 40% bis 2030 wachsen wird.
Das bisherige Geschäftsmodell gilt als nicht zukunftssicher. Mit E-Antrieben verdient der Konzern zu wenig. Etwa 2/3 des Umsatzes hängen am Verbrenner. Tausende Stellen in Deutschland werden abgebaut. Daran wird wohl auch der Riesen-Klimadeal erstmal nichts ändern. Die Transformation stellt Bosch und alle Automobilzulieferer vor große Herausforderungen.
Es muss gelingen, in anderen Innovationsfeldern, rund um Software, rund um autonomes Fahren und Dienstleistungen, wiederum Arbeitsplätze auch zu entwickeln und aufzubauen.
Das deutsche Traditionsunternehmen will sich in die Energiewende einkaufen, auch wenn die meisten der neuen 12.000 Mitarbeiter im Ausland beschäftigt bleiben.
Die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist Mitglied in einem Sportverein. Das sind in etwa so viele wie schon vor 20 Jahren. Insgesamt machen laut Statistischem Bundesamt knapp 7,6 Millionen junge Menschen Sport im Verein. Am beliebtesten ist Fußball, gefolgt von Turnen und Tennis. Fußball, Toren, Tennis. Die beiden deutschen Fahnenträger bei der Olympiaöffnungsfeier am Freitag sind ja aber in anderen Sportarten erfolgreich, Norbert.
Ja, sogar Weltmeister. Der eine im Basketball, die andere im Judo. Anna-Maria Wagner hat bei den Frauen die Wahl gewonnen. Die hatte zudem bei den Spielen in Tokio Bronze geholt und ist auch jetzt wieder Medaillenfavoritin. Ja, und bei den Männern hat er die meisten Stimmen bekommen. Dennis Schröder, der kam heute mit seinem Weltmeisterteam in Frankreich an.
Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit mit dem Zug von London nach Lille, dem Vorrundenspielort der deutschen Basketballer. Mit dabei auch Dennis Schröder, der im Zug erfuhr, dass er jetzt Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei Olympia ist. Eine besondere Ehre für den Weltmeister, der mit seinem Team durchaus Medaillenchancen hat, das auch wegen der tags zuvor starken Generalprobe.
Wir können viel Gutes mitnehmen gestern. Wir haben guten Basketball gespielt, wir haben das beste Team bei den Olympischen Spielen. Definitiv knapp an der Niederlage gehabt.
Gemeint ist die USA, gespickt mit Superstars wie dem Ant-Man Anthony Edwards, Stephen Curry oder dem King LeBron James, die aber von den Deutschen ordentlich gefordert wurden. Vor allem im dritten Viertel brillierten die Dreierschützen wie Andy Obst oder Franz Wagner. Er mit 18 Punkten, bester deutscher Werfer, eine Überraschung schien möglich. Dass es am Ende 88-92 hieß, lag aber vor allem an LeBron James. Er sorgte fast im Alleingang für die deutsche Niederlage. Am Samstag beginnt dann das olympische Turnier. Zum Auftakt wartet Japan, das einen Tag nach der Eröffnungsfeier. Ob dort die ganze Mannschaft dabei sein wird, fraglich. Denn der Schröder jedenfalls hat seinen Platz sicher.
Die Eröffnungsfeier in Paris also am Freitag. Zwei Tage zuvor starten aber schon die olympischen Turniere im Fußball und Rugby. Zu sehen bei uns in den Livestreams auf sportstudio.de morgen ab 15 Uhr. Erst vor 4 Wochen seine schwere Muskelverletzung. Ja, und trotzdem wird Turnweltmeister Lukas Dauser bei Olympia an den Start gehen. Der 31-Jährige hier bei seinem WM-Sieg letztes Jahr tritt bei den Qualifikationen am Samstag in der Mannschaft und im Einzel an, aber nur am Barren und am Boden. Das ist das Maximale. Mehr kann ich nicht machen, sagte Dauser heute. Trotzdem Respekt, auch wenn keine Medaille rausspringen sollte. Dabei sein ist alles, heißt doch so schön.
Auf jeden Fall. Danke, Norbert. Ja. Und jetzt noch etwas für alle, die etwas Berliner Luft schnuppern wollen und zugleich schwindelfrei sind. Einfach hoch auf ein Hoteldach am Alexanderplatz und sich sanft über die Skyline schwingen, dem Fernsehturm entgegen. Mit dem Herz in der Hand und der Hauptstadt zu Füßen. Alles auf 120 Metern. Es ist Europas höchste Schaukel. Nicht ganz kostenlos, aber dafür gibt es eine atemberaubende Aussicht und Adrenalin, viel Adrenalin. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel im Nordosten von Nordrhein-Westfalen und im Norden von Hessen. Morgen beruhigt sich das Wetter wieder. Mehr Details hat gleich Christa Orben. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Christian Sievers. Auf Wiedersehen. Zack.
Guten Abend. Aktuell liegt die Gewitterfront von Tief Ilse genau über dem Land. Aber sie wird jetzt verdrängt. Mit Hoch Gustav wird morgen ein ruhiger Wettertag. Die Schauer und Gewitter allerdings ziehen heute Nacht noch in Richtung Osten und Süden. Und lokal sind da anfangs auch noch Unwetter möglich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Verlauf der Nacht schwächen die sich aber ab. Und von Westen her lockert es dann hier und da auch auf. Die Tiefstwerte dazu liegen morgen früh zwischen 12 und 16 Grad. Durchlüften ist also kein Problem, zumal es auch morgen nicht allzu heiß wird. Die Temperaturen liegen meist zwischen 20 und 24 Grad. An Rhein und Saar, da gibt es auch mal 25, 26 Grad. Dazu gibt es viele Quellwolken, ein bisschen Sonne ist auch dabei. Der Wind weht lebhaft aus Nordwest, vor allem im Nordosten. Über dem östlichen Bergland gibt es auch immer mal wieder kurze Schauer. Die sind am Donnerstag dann nicht dabei. Da ist es meist trocken und es gibt auch viel mehr Sonne als tags zuvor bei 21 bis 28 Grad. Am Freitag und am Samstag ist Deutschland dann zweigeteilt. Im Nordwesten ist es grau mit etwas Regen, im Südosten aber weiter sonnig bei 22 bis 32 Grad, auch wieder heiß. Tschüss.